Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ausdauer-Podcasts. Letzte Woche haben wir ja über das ungeliebte Thema Krafttraining gesprochen. Und diese Woche setzen wir gleich noch einen drauf mit ungeliebten Trainingsthemen, zumindest für manche, glaube ich. Heute wollen wir mal über das viel besagte Intervalltraining sprechen und euch mal ein paar Tipps an die Hand geben, gerade wenn ihr noch wenig oder keine Erfahrung habt mit Intervalltraining, wie man da denn gut mit umgehen kann und wie das gut klappen kann, ohne dass, dass es einem davor jedes Mal graut. Ja, wie immer bin ich natürlich nicht alleine im Podcast, sondern Thorsten und Carsten sind auch wieder mit dabei. Hallo ihr zwei.
Hi, ich habe vor lauter Angst vor dem Intervalltraining hier schon mal das Wasser verschüttet.
Hi.
Und meinen Schreibtisch geflutet.
Da zittert die Hand beim Intervalltraining.
Das ist jetzt, wir geben echt in den letzten zwei Wochen alles, damit uns ja keiner mehr zuhört. Ne? Wobei ich ja mitgekriegt habe, dass manche schon inspiriert wurden von unserem Krafttrainings-Podcast. Also insofern...
Toi, 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 also nicht abschalten, vielleicht wird es bei euch ja auch noch was am Ende des Podcasts, habt ihr vielleicht sogar Lust auf Intervalltraining, wer weiß, bleibt offen.
Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es eine echte, so eine Hassliebe.
Intervalltraining?
Ja, voll.
Ja, also wenn ich das dann mache, ehrlich gesagt, ich habe davor teilweise auch wirklich, so wie du es gesagt hast, so teilweise ein bisschen Schiss. Und ich weiß manchmal, ich frage mich dann hinterher immer, warum eigentlich. Und wenn ich es dann gemacht habe, fühle ich mich aber jedes Mal richtig gut.
Ja, also es geht mir sehr ähnlich und ich glaube, das ist auch so richtig typisch. Also ich glaube, das ist bei den allermeisten tatsächlich so, auch wenn man schon erfahrene Läuferin ist, dass man doch häufig vorher noch irgendwie so ein bisschen Bammel hat. Und aber danach geht es einem halt umso besser. Und ich meine, auch während des Trainings, wenn es gut läuft, dann kann das ja auch Spaß machen. Manchmal ist es einfach nur eine Qual. Das ist ja auch ein bisschen immer Tagesform. Ne? Manchmal muss man sich einfach nur durchquälen. Aber oft macht es ja auch Spaß, sich ein bisschen durchzuquälen. Ne? Und also kennen wir ja auch aus dem Club bei unseren Mitgliedern. Da gibt es einige, die das richtig gerne machen. Also die das auch, ne? Und manche, die dann... halt auch diesen klassischen Bammel, also so würde ich es mal sagen, das ist, glaube ich, wie gesagt, ich glaube, das ist echt typisch, so vorher richtig Bammel haben und dann danach sagen, ach, war geil und war doch gar nicht so schlimm, ne? Also,
Naja,
das ist ganz typisch.
Was Mut, das Mut. Wenn du schneller werden willst, musst du Intervalltraining machen, finde ich aus.
Ja, aber bevor wir da tiefer reingehen, vielleicht erstmal überhaupt die Frage, was ist eigentlich Intervalltraining? Und ich habe mal das Internet befragt, was das Internet sagt, beziehungsweise die KI dazu zu sagen hat, was Intervalltraining ist. Und die KI hat Folgendes ausgespuckt. Ich lese es mal vor, Wort für Wort. Intervalltraining ist eine Trainingsmethode, bei der sich Phasen hoher Intensität und aktiver Erholung abwechseln. Diese Art des Trainings zielt darauf ab, die Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit zu verbessern, indem der Körper immer wieder an seine Belastungsgrenzen gebracht wird. Ein klassisches Beispiel wäre das abwechselnde Laufen von schnellen Sprints und langsameren Gehpausen. Also ja, weiß ich nicht, ob ihr da was hinzuzufügen habt, aber das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ne? Also Intervalltraining heißt halt, dass man eine intensive Phase mit einer
Das zeigt wieder, wie dumm eine KI eigentlich ist. Naja, es gibt keine langsamen Sprints und auch keine schnellen Gehpausen.
Du wieder.
Doch, die kannst du mal. Hast du nicht vom Powerwalken gehört?
Eine Gehpause ist immer extrem langsam im Vergleich zu dem, was du daneben machst. Das zeigt, dass die Füllwörter der KI nach wie vor ein großes Problem sind.
Ja, aber es beschreibt es ganz gut. Ne? Also es ist immer ein Wechsel zwischen einem intensiven Part und einem aktiven Erholungspart. Und es gibt viele verschiedene Formen des Intervalltrainings, da kommen wir noch ein bisschen später zu. Also nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen zusammengefasst. Also es gibt kurze intensive Belastung beim Intervalltraining, wobei kurz da relativ ist, da kommen wir auch noch zu, das hängt immer vom Trainingsziel ein bisschen ab. Und dann zwischen den intensiven Belastungen ist halt immer eine Phase, wo man eine Pause macht oder eine aktive Pause in der Regel, um dann wieder bereit zu sein für den nächsten intensiven Part. Und in der Regel ist es so, dass die Belastungsphasen, in den Belastungsphasen man an der anaeroben Schwelle arbeitet, also an dem Punkt, an dem der Sauerstoffbedarf die Sauerstoffzufuhr übersteigt. Also das ist schon entsprechend ein wirklich intensives Training, sonst, also kann ich vielleicht vorwegnehmen, wenn das Intervalltraining nicht irgendwie sich in irgendeiner Form intensiv anfühlt, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig gemacht, weil Intervalltraining sollte halt schon sich irgendwie anstrengend anfühlen. Ne? Und entsprechend, wenn man so intensiv die Belastungsphasen durchführt, sind eben die Erholungsphasen dafür da, dass der Körper sich zwischendurch regenerieren kann, um ready zu sein für die nächste intensive Phase. Und durch diese Abwechslung immer zwischen intensivem Part und aktiver Erholungsphase, wenn es richtig gemacht wird, kann man halt die Ausdauerleistung verbessern, weil der Körper sich einfach an dieses Umschalten anpasst und dann entsprechender Anpassungseffekt, was ein Trainingseffekt ist, da wirken kann. Ne? Und Carsten hat es ja schon gesagt, Intervalltraining ist natürlich auch ein Fokus des Intervalltrainings, ist schneller zu werden. Indem man halt diese Intervallphasen hat, wo man sehr intensiv belastet und dann aber wiederum sich die Pause zwischendurch nimmt, schafft man es halt mit einem Training zu machen, was zwar intensiv ist, aber wo man den Körper dann auch nicht überlastet, dauerhaft, weil man dauerhaft versucht, irgendwie da hochintensiv zu laufen, sondern durch diesen Pauseneffekt kann man halt das Training bewältigen und hat trotzdem halt den Anpassungseffekt des Körpers, mal einfach ganz einfach ausgedrückt. Oder würdet ihr das anders beschreiben?
Ich hätte noch eine Ergänzung oder eine, eigentlich hast du es gesagt, aber weil ich oft höre, wenn Leute von Intervalltraining reden, dann meinen sie diese schnellen Abschnitte. Das gehört zum Intervalltraining, gehört aber die Pausen dazu. Das eine funktioniert nicht ohne das andere und nur gemeinsam ist das eine komplette Trainingseinheit. Also nur mit Belastung, ohne Entlastung ist das kein Intervalltraining.
Ja, genau. Dann, also eigentlich sagt es ja der Name auch schon, ne? Intervalle. Ja. Also sonst ist es ja irgendwie, sonst ist es ja ein Dauerlauf, wenn man zwischendurch nicht die Pause.
Ja, auch die Pausen zu kurz machen oder irgendwie so halb zu ignorieren, das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Oder auch zu schnell, die Pausen zu schnell zu laufen. Ist auch gängige, sehr beliebte Praxis. Ne?
Ja, aber das ist dann für mich immer schon auch ein Zeichen davon, dass man die Intervalle zu langsam läuft, weil wenn man die Intervalle schnell genug läuft, sollte man gar nicht die Möglichkeit haben, die Pausen zu schnell zu machen. Ne? Weil wenn ich schnell genug das Intervall mache, dann muss ich die Pause langsam machen. Ne? Also wenn ihr das macht und das, was Thorsten gerade beschrieben hat, dass das so ist, dann versucht daran zu arbeiten, die Intervalle doch intensiver zu machen, weil wie gesagt, das ist immer ein Zeichen davon, dass die Intervalle nicht intensiv genug ist. Was aber halt gar nicht so einfach ist, gerade wenn man eben das vielleicht zum ersten Mal macht oder überhaupt da noch nicht viel Erfahrung mit Intervalltraining hat, das muss man einfach auch üben und man ist halt auch, also sag ich mal, der Durchschnittsmensch ist halt auch nicht gewöhnt, in so eine Intensität reinzugehen. Da muss man sich auch erst rantasten und das muss man üben. Also deswegen ist auch ganz wichtig, nicht verzagen, wenn es nicht beim ersten Mal gleich super klappt. Das ist ganz normal, dass man sich auch an die Intensität rantasten muss im Intervalltraining.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich
passend. Wir haben ja dann noch so ein paar Tipps, wie man es effizient gestaltet. Was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass die Leute die Pausen auch tatsächlich gar nicht mit reinrechnen in ihr Intervalltraining. Also es gibt ja so diverse Formeln, mit denen man sozusagen die Belastungssteuerung so ein bisschen für sich berechnen kann. Und häufig erlebt man dann, dass die Leute tatsächlich nur die Belastungsphase erzählen und die Erholungsphase immer so.
Ja, oder dann tatsächlich wegstoppen auch, ne? Also auch so, geht gar nicht, ne? Also im Intervalltraining gehört es dazu, auch die Gehpausen mit einzustoppen, ne? Also dann genau, sind wir wieder beim Thema, das ist Intervalltraining. Also da geht es nicht darum, am Ende zu gucken, Also das ist nämlich auch so ein Ego-Ding, was viele, glaube ich, haben, dann zu gucken, okay, was für eine Durchschnittsgeschwindigkeit hatte ich, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit wird beim Intervalltraining trotzdem nicht wahnsinnig hoch sein, weil ihr eben zwischendurch die Gehpausen oder Trabpausen, je nachdem, ne, was für ein Intervalltraining ihr macht, drin habt, dann darum geht's halt nicht. Das ist also, das ist ja auch immer ganz wichtig. Das sound mir die Pace. Genau, aber das ist bei, also kenne ich einige, die dann das irgendwie rausstoppen, ja, ja. Aber das ist halt, also.
Genau, also das ist halt so ein bisschen.
Quatsch, ne? Ja.
Aber, also dieses, was du jetzt vor uns auch erwähnt hast, das ist tatsächlich mit dem sich da langsam rantasten. Also wir reden ja auch speziell auch in Richtung Einstieg. Dass du am Anfang, sage ich mal, eine Tendenz hast, die Intervalle tendenziell zu langsam und die Gehpausen oder die Pausen tendenziell zu schnell zu laufen, ist, glaube ich, eher üblich als, sage ich mal, dass es selten ist. Und ich meine, da muss man sich halt rantasten. Ne?
Genau.
Das muss man halt einfach, das kann man ändern.
Aber lass uns jetzt erstmal, bevor wir in die Tipps reingehen, nochmal genauer schauen, was sind denn eigentlich die Vorteile des Intervalltrainings? Wir haben ja hier 5 Punkte, lass uns da mal einmal durchgehen.
Also der erste Punkt ist tatsächlich vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sofort ersichtlich, aber tatsächlich kannst du mit Intervalltraining auch deine Ausdauer verbessern. Also es ist nicht nur so, dass du lang und langsam laufen musst, sondern auch Intervalltraining sorgt für eine verbesserte Ausdauer und eben dafür sorgen die Belastungs- und Erholungsphasen und die passen letztendlich dein Herz-Kreislauf-System, passt sich halt auch an diese Belastungen an und dementsprechend kannst du dann auch länger durchhalten, wobei du natürlich nicht auf die langen Läufe verzichten solltest. Aber es ist wirklich so, dass du eben auch grundsätzlich dein Herz-Kreislauf-System damit anpasst und damit auch längerfristig durchhalten kannst.
Genau, der zweite Vorteil ist eigentlich der offensichtlichste, den auch immer eigentlich alle so einfach sehen. Natürlich kann ich mit Intervalltraining meine Schnelligkeit und meine Kraft steigern, weil durch die intensiven Phasen halt die Muskelleistung verbessert wird und durch das Erholen. Vom Prinzip her ist ein Intervalltraining beim Laufen nichts anderes wie Krafttraining mit Gewichten, wo man ja auch immer Sätze hintereinander absolviert und dazwischen Pausen macht.
Ja, guter Punkt, ja.
Ja, also Krafttraining ist ja durchaus auch Intervalltraining.
Genau.
Ja. Der dritte Punkt, den habe ich auch schon genannt, ist, dass die Gesamtdauer der intensiven Abschnitte, also der Intervalle, halt überschaubar ist. Also man macht zwar sehr intensives Training, aber dadurch, dass man das immer nur für ein kürzeren Zeitraum macht. Wie gesagt, das hängt ein bisschen vom Trainingsziel ab.
Ich wollte gerade sagen, erklär das mal einem, der gerade 4x3 Kilometer Marathon-Intervalle läuft.
Da kommen wir ja später noch
nächste
zu.
Woche.
Da kommen wir ja später noch zu. Aber trotzdem ist es im Verhältnis halt, die intensiven Abschnitte sind halt überschaubar und durch dieses Intervalltraining, den Wechsel von Intensität und aktiver Erholung, sorgt man halt dafür, dass man ein sehr effektives Training hat, ohne aber sich zu überlasten. Ne? Und das ist eigentlich auch das, das Geheimnis, wenn man so sagen will, vom Intervalltraining so ein bisschen, würde ich sagen.
Gut, also ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass ich einen sehr effektiven Kalorienverbrauch habe während des Intervalltrainings, weil durch die hohen Spitzen werden die Verbrennungsmotoren immer optimal angeworfen, können sich völlig entleeren, also das, was wir an kurzfristiger Energie in den Zellen haben und können dann in den Pausen immer ein Stück weit nachgefüllt werden, ohne dass ich dabei eben darauf achten muss, dass ich komplett leer laufe. Das bedingt aber auch, da kommen wir dann später, glaube ich, noch bei den Tipps dazu, es ist wichtig, dass man Intervalltraining halt nicht mit leeren Magen durchführt. Also eine gute Ernährung ist vor dem Intervalltraining essentiell, damit dieser Effekt wirklich voll durchgreifen kann.
Ja, hau ich gleich dazu, natürlich vor jedem Training kein Training mit leerem Magen.
Ja, wir sind
aber
da ja generell.
Intervalltraining ist besonders genau. Wichtig, da stimme ich dir zu. Und vielleicht daran anschließend, was für alle Leute auch interessant ist, die das Ziel haben, ihr Gewicht zu reduzieren. Beim Intervalltraining hat man halt den sogenannten EPOC oder Nachbrenneffekt. Das heißt, auch nach dem Training verbrennt der Körper noch Kalorien, weil er sich halt von der intensiven Belastung erholen muss. Das heißt, weil alle immer denken, also das ist ja so eine Mehr, dass man nur dieses, also es wird ja immer gesprochen von dem langsamen Langlaufen und dem Fettverbrennungstempo sozusagen, also dass man bei langsamem Tempo irgendwie da besser Fett verbrennt, aber das ist, wie gesagt, so ein bisschen eine Mehr, also auch mit Intervalltraining, wenn man sein Gewicht reduzieren will, ist Intervalltraining halt eine super Methode. Andersrum muss man natürlich dann aber wieder sagen, ist es umso wichtiger beim Intervalltraining, wenn man halt in einem Trainingsrhythmus ist, dass der Körper gerade, also nicht nur davor, wie Carsten schon gesagt hat, gut versorgt ist in Form von Energie, also Nahrung, sondern auch danach möglichst schnell und gut versorgt wird, damit der Körper sich erholen kann. Also einerseits der Vorteil, dass man den Nachbrenneffekt hat, wenn man sagt, ich möchte Gewicht verlieren, aber andererseits heißt es natürlich auch, der Körper braucht Erholungszeit und die Erholungszeit verkürzt man auch dadurch, indem man auch nach dem Training den Körper schnellstmöglich mit Energie versorgt. Ne? Also das ist dann je nachdem, also da sollte man auch drauf achten. Also auch wenn man Gewicht verlieren will, sollte man nicht vergessen, ja, sollte man jetzt nicht unbedingt sagen, ja, okay, geil, da habe ich den Nachbrenneffekt, da esse ich danach auch oder nimm nichts zu mir erstmal, da kann es noch nachbrennen. Aber das hat halt auf jeden Fall den großen Nachteil, dass die Regenerationszeit sich dadurch verlängert, was dann wiederum bedeutet, dass man länger braucht, um wieder bereit zu sein fürs nächste Training, wo man ja auch wieder Kalorien verbrennen kann. Ne? Also das, da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man das vernünftig irgendwie angeht, das Ganze. Ne?
Ja, da sieht man wieder mal, alles hat seinen Preis. Ne?
Genau, so kann man es auch so einfach sagen, ja. Ja, okay, wir haben ja schon jetzt so ein bisschen angedeutet, lasst uns mal ein bisschen genauer drauf eingehen, welche verschiedenen Formen des Intervalltrainings es denn eigentlich gibt.
Ja, der Klassiker, das HIIT-Training, das High-Intensity-Intervalltraining, also HIIT mit Doppel-I geschrieben, beschreibt eigentlich die, glaube ich, im Moment am meisten verbreitetste Intervallform, die man irgendwie immer und überall liest. Und dahinter verbirgt sich nichts weiter wie extrem hohe Intensität in sehr kurzen Zeitabschnitten, die sich mit in Blöcken meistens aufteilen und dadurch eine sehr hohe Intensität erreichen auf sehr kurze Zeit. Also ein Beispiel ist beim Laufen zum Beispiel sind die, ein gutes Beispiel könnten zum Beispiel die Laternensprints sein, wenn man sich vornimmt, ich mache jetzt die nächsten 10 oder 15 Laternen, immer im Wechsel Sprint und Austraben, Gehpause und dann gleich wieder Sprint, dann hat man eine sehr kurze, weil die Laternen in der Regel nicht mehr wie 25 bis maximal 50 Meter auseinanderstehen in Deutschland, Distanz. Und hat dazwischen eine sehr kurze Erholungspause, weil wenn man am Ende der Laterne aufhört auszulaufen, ist man quasi den halben Weg bis zur nächsten Laterne noch mit Auslaufen beschäftigt. Dann hat man eine sehr kurze Erholungspause und dann muss man schon wieder lossprinten. Wenn man das dann so 10, 15 Laternen lang gemacht hat, was so ein Block sein könnte, dann hat man das perfekte HIIT-Training eigentlich absolviert.
Ja. Und dann merkt man, dass Carsten der städtische Läufer ist. Meine Laufstrecken sind üblicherweise gar keine Laternen.
Dann nimmst du Bäume.
Aber dann Bäume. Bäume gehen auch. Genau.
Das hat sogar noch einen gewissen Zusatzcharme. Laternen sind immer gleich weit auseinander. Bäume, da variiert die Distanz auch noch so ein bisschen. Das setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Das macht es noch intensiver. Ansonsten, wenn auch keine Bäume, weil nur flaches, plattes Land, kann man das natürlich auch in Zeitintervalle packen. Ne? Dann sagt man irgendwie, ja, ich laufe 15 Sekunden oder 30 Sekunden Vollgas und dann mache ich wieder 15 Sekunden langsam und das halt immer in solche Blöcke gepackt. Dann hat man ein ordentliches HIIT-Training.
Ja, und das, da gehe ich gleich zu der nächsten Art des Intervalltrainings vielleicht über. Also eine spezielle Form des HIIT-Trainings ist das sogenannte SIT-Training. Also das ist ein relativ neuer Begriff. Also SIT steht für Sprint-Intervalltraining. Also da geht es dann wirklich nochmal, das zu spezifizieren, dass man wirklich, also die Definition, die ich so kenne, ist, dass es bis maximal 30 Sekunden die Abschnitte sind, also Sprints bis maximal 30 Sekunden. Fragen, ja. Das beschreibt es auch ganz gut, weil viel länger als 30 Sekunden kann man nicht sprinten. Ne? Genau, also es ist eigentlich nichts anderes als ein HIIT-Training, nur nochmal ein bisschen spezifischer definiert, also Sprints von bis zu 30 Sekunden, die können aber auch nur 10 Sekunden lang sein, ne? Also wenn jetzt alle denken, okay, die müssen 30 Sekunden lang sein, nee, Sprintintervalle können natürlich auch kürzer sein und das ist vielleicht auch noch dadurch definiert, dass dazwischen Gehpausen gemacht werden. Also da geht es wirklich darum, hochintensive, kurze Sprintabschnitte und dazwischen wirklich Gehpausen. Und die Gehpausen sind da auch wirklich so definiert, dass die also verhältnismäßig lange sind. Also nicht das, was Carsten gerade beschrieben hat, 15 Sekunden Sprinten, 15 Sekunden aktive Pause, sondern wirklich vielleicht 15 Sekunden Sprinten und 2 Minuten Gehpause. Und dann wieder 15 Sekunden sprinten. Also das ist das Typische beim Sit-Training, dass man wirklich einen kurzen, hochintensiven Abschnitt hat und dann eine im Verhältnis dazu sehr lange Gehpause, wo man sich wirklich die Zeit nimmt, um dann wieder bereit zu sein, um dann das Intervall wieder hochintensiv zu laufen.
Und alle, die im Ausdauerclub sind, haben an der Stelle vielleicht gerade aufgehorcht. weil das ist ja durchaus auch Bestandteil von unseren Trainingsplänen, also die du ja da auch immer wieder einen Ausdauerplan, immer mal wieder sowas mit einstreust. Der nächste Punkt auch, das sind die Bergsprints. Das ist im Prinzip so ein bisschen eine Adaption zum HIIT-Training. Man macht das Ganze letztendlich am Berg und jetzt höre ich schon alle aufschreien, aber ich wohne im flachen Land. Das macht nichts, gibt keine Begründung dafür. Irgendeine Autobahnbrücke oder irgendeine Autobrücke hat jeder irgendwo und das funktioniert dort genauso. Also das heißt, dort sprintest du halt die kurzen Wege hoch und gehst dann runter und kannst so eben die Belastung auch nochmal auf die Höhe bringen. Und die sind auch besonders anstrengend. Also empfinde ich zumindest so, weil sie auch ein bisschen muskulär ein bisschen anders sind als andere Sprintintervalle. Und wie gesagt, also das kannst du da reicht 10, 15 Meter Steigung, ist da auch schon mal ausreichend, um da wirklich mal mit Vollgas hochzurennen und dann runter zu gehen und das mehrfach zu machen.
Ja, du hast
richtig gute Einheit hin.
Du hast es ja schon richtig gesagt, Steigung, ne? Weil das vielleicht nochmal für die Leute, die sagen, ja, nee, aber ich habe ja auch keinen richtigen kleinen, also es muss kein steiler Berg sein. Ne? Aber es reicht auch eine leichte Steigung, wenn man, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Leute denken immer, Gott, da muss jetzt irgendwie, wer weiß was, keine Ahnung, 10% Steigung Berg sein. Sowas hat man, sowas gibt es natürlich nicht überall. Aber es reicht dann auch eine leichte Steigung. Ne? Das ist vollkommen
ordentlich. Ja, klar. Also ich sag jetzt mal, also mein liebster Bergsprint, also ich habe 2 Möglichkeiten bei mir. Einmal, das ist dann wirklich ein richtig steiler Berg, den könnte ich sogar langlaufen, aber jetzt der ist wirklich steil. Aber viel lieber mache ich das eben an einer Brücke über so eine typische Umgehungsstraße, so eine moderne Umgehungsstraße. Da geht halt so eine asphaltierte Brücke drüber und die ist ideal dafür geeignet.
Ja.
Und immer so auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite gehe ich dann meistens runter und dann wieder umgedreht. So.
Und wenn man keine Berge zur Verfügung hat, findet sich bestimmt irgendeine Treppe und dann macht man einfach Treppenläufe. Kleine Einschränkung muss ich dazu sagen, ganz 1:1 kann man das tatsächlich nicht gleichsetzen, weil die Treppenläufe auch immer eine höhere Kraftkomponente haben. Also es ist mehr Krafttraining wie Schnelligkeitstraining Treppenlauf, weil es den Kniehub fordert und uns dazu anleitet, die Füße richtig zu heben beim Treppe hochlaufen.
Was heißt denn Kniehub für alle, die nicht wissen, was Kniehub
ist? Naja, also es sind ja vom Prinzip her 2 Faktoren, die unsere Laufeffizienz beeinflussen. Das eine ist, wie weit kriegen wir vorne das Knie beim Laufen hoch? Also wie lange können wir in der Luft schweben, bis der Fuß wieder runter muss, bis ihn die Schwerkraft wieder runterholt, sagen wir es mal so. Und das andere ist hinten der Abdruck, also alles, was hinter der Hüfte noch am Boden ist und quasi den eigentlichen Vortrieb erzeugt. Und die meisten Menschen schlürfen halt so durch die Gegend. Das heißt, da ist vorne kein Kniehub zu sehen und hinten kein Abdruck. und die Treppenläufe können dem ein bisschen entgegenwirken, sodass man da einen besseren Laufstil hinbekommt. Deswegen sind die Treppenläufe zwar absolut eine Form des Intervalltrainings mit dem speziellen Trainingsziel, aber tatsächlich auf Kraft und effizient den Körper ein bisschen besser zu trimmen. Vorteil von Treppenläufen ist halt, eine Treppe findet sich wirklich überall. Also
im Zweifelsfall im eigenen Haus, ne?
Genau, im Zweifelsfall im eigenen Haus. Jetzt werden es drei anschreiben, ich habe aber ein Bungalow, ist alles eben. Ihr werdet aber irgendwo eine Treppe finden, wo ihr hochlaufen könnt. Und wenn es irgendein schnöder Aussichtsturm ist, der irgendwo in die Landschaft gestellt wurde.
In der Stadt Parkhaus immer eine gute Sache sonst.
Ja, da kann man Bergsprints machen,
ja,
tatsächlich.
Stimmt, da kann man auch
Treppen also sind meistens ja, irgendwelche Abgänge zu irgendwelchen.
Also Kanälen. Irgendwas findet sich ne?
immer.
Ja.
Optimalerweise hat man natürlich, wie wir hier in Berlin, das Marathontor vom Berliner Olympiastadion, den Marathonausgang oben, das sind schöne Treppen, die kann man schön hochrennen. Also die sind übrigens nicht so schön, wenn man vorher lang gelaufen ist.
Ja, also es gibt ja ein paar Läufe hier in Berlin tatsächlich, wo das Ziel im Olympiastadion ist und du kommst dann nur raus, indem du dann einmal komplett hochgehen musst, das Stadion wieder. Das ist natürlich richtig geil, wenn du vorher einen Laufwettkampf gemacht hast. Und dann, also da gibt es auch den S25, heißt der noch so, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall einen 25-Kilometer Lauf, wo man dann ins Olympiastadion reinläuft. Und das ist total super, wenn man da gerade 25 Kilometer gelaufen ist, dann muss man einmal komplett die Stadiontreppen hochgehen. Das sieht dann auch immer sehr lustig aus, wenn
wobei
die Leute
man
sich da alle hochschleppen.
Ja, die Leute schleppen sich hoch, aber man muss so fair sein. Trepp auf ist A, gesünder für die Gelenke, weil die Belastung tatsächlich nicht ganz so hoch ist wie beim Trepp abwärts laufen. Und wer schon mal gesehen hat, wie die in Frankfurt dann in der Messehalle wieder runterlaufen
nach
müssen,
Marathon.
Die Treppen. Das sieht viel schmerzhafter aus, wie beim S25 sich die Treppen hochschleppen in Berlin.
An der Stelle kann ich für beides ein super Beispiel bringen. Also mein erster Marathon war in München und das Zieleinlauf war auch im Olympiastadion und man musste alle Stufen bis ganz hoch nach dem Rennen, weil man natürlich nicht durchs Marathontor zurück konnte, weil das sind ja alle Leute,
ja,
also
genau.
Ja, kein klassisches Marathontor gibt es ja nicht in München, aber
dieser Tunnel,
so,
ja.
So ein Tunnel.
Ja,
und
so ist das in Berlin auch.
Konntest ja nicht zurück, also musstest du alle Treppen hoch und das habe ich tatsächlich schon in Erinnerung, aber nicht ganz so schlimm wie der Endgegner U-Bahn unter den Linden in Berlin nach dem Marathon, weil da muss man runter.
Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle an Anja, die hat auch sehr gelitten dieses Jahr, als wir nach dem Marathon nach Hause gefahren sind und wir die U-Bahn-Treppen also, runter mussten.
Wer sich da mal einen Spaß draus machen also, will, ne? Also guter Tipp, dort sich hinzustellen nach dem Marathon.
Das zeigt ja nur, was wir hier, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, Treppenläufe sind effizient, sie haben ihre Wirkung, sie sind halt nicht immer schön.
Ja, also Intervalltraining ist nicht immer schön. Das ist auch eine Aussage, die ich können wir so stehen lassen. Wo war gerade vom Marathon.
Warte mal. Lass mich noch kurz eine Ergänzung zum Treppenlauf machen. Was natürlich auch noch eine Sache ist, was dort trainiert wird, ist so die Koordination. Also, weil das ist ja koordinativ, sage ich jetzt mal, Sprint ist grundsätzlich koordinativ anspruchsvoller als ein lockerer Dauerlauf. Aber beim Treppenlauf, finde ich, ist das auch nochmal besonders, dass man eben auch seine Füße hebt, damit man nicht an den Stufen stolpert, ne? Also.
Ja, aber.
Naja, also.
Ja, doch, okay. Du hast irgendwo.
Ja.
Ach, doch, irgendwo hast du recht, ja. Wir nehmen das vielleicht zu sehr als gegeben immerhin.
Ja,
stimmt. Das mag sein, ja.
Okay, und lasst uns mal zu einer ganz anderen Form des Intervalltrainings kommen. Und zwar das haben wir ja auch schon jetzt mal hier ein paar Mal angedeutet. Also Intervalle können doch auch durchaus länger sein. Und Thorsten, da kannst du gerade ein Lied von singen. Die werden nämlich in der Regel länger, wenn man auf die längeren Distanzen trainiert. Und gerade so beim Marathontraining kann es dann schon mal sein, dass die Intervalle auch wirklich mehrere Kilometer lang sind. Was aber dann ganz wichtig auch bedeutet, dass die Intensität im Vergleich zu den kurzen Intervallen deutlich reduziert wird. Natürlich läuft man Intervalle von 2-3 Kilometern nicht so schnell, wie wenn man jetzt irgendwie eine Stadionrunde als Intervall läuft, als Beispiel, ne? Also natürlich wird da die Intensität reduziert. Und die Intensität, das ist auch ganz wichtig, reduziert sich da auch auf der RPE-Skala. Ne? Während die Intervalle, die kurzen Intervalle, gerade die Sprintintervalle, alle bei einer, sage ich mal, ich sage immer 9 bis 10. 10 will ich gar nicht verlangen, weil 10 ist halt für mich immer so, ne? Ich sage ja immer so schön, das ist irgendwie Kotzgrenze. Aber eine 9,
der Säbelzahntiger.
Der Säbelzahntiger, aber eine 9 sollte schon, also ne, wenn man das Intervalltraining optimal macht, sollte das auf jeden Fall eine 9 sein bei den kurzen Intervallen. Wenn die Intervalle dann länger werden, dann verschiebt sich das auch ein bisschen. Bei den längeren Intervallen, da ist man dann vielleicht, dann gerade beim Marathon ist man vielleicht noch bei einer 7 oder so. Aber das verschiebt sich dann entsprechend auch ein bisschen, sodass dann da wieder dafür gesorgt wird, das Intervall wird zwar länger, aber dafür... Man trainiert trotzdem mit einer Intensität, aber halt nicht mehr mit so einer hochintensiven Intensität wie beim HIIT-Training halt. Ne?
Vielleicht, Hanna, weil das Thema RPE vielleicht für jemanden, der jetzt relativ neu im Podcast drin ist, nicht so geläufig ist, vielleicht nochmal in zwei Sätzen.
Ja, was guter du damit Punkt. Meinst. Die RPE-Skala beschreibt halt, wie anstrengend ein Training ist. Und wir arbeiten halt mit der einfachen RPE-Skala, die von 1 bis 10 oder 0 bis 10, wenn 0 gar keine Intensität, ich liege auf der Couch, ist, geht. Das heißt, wie gesagt, 10 ist für mich immer so, ich bin an meinem absoluten Limit und fall gleich um, fühlt sich so an. Also das ist, beschreibt halt, wie intensiv ein Training ist. Mhm.
Gut.
Und was würdet ihr vielleicht sagen, vielleicht nochmal kurz, bis zu welcher Länge können diese, also so Intervalltraining sein? Weil, also ich persönlich muss jetzt gerade, weil ich bin ja gerade dabei, eben mit diesen langen Intervallen zu laufen, die für ab einer, ich sag jetzt mal, ab 2 Kilometer ist das für mich ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich kürzere Intervalle laufe, weil die Intensität halt ganz anders, also es geht halt um ganz andere Dinge. Ne? Ja, es geht eher also, um Tempo, Ausdauer.
Ich glaube, darüber kann man streiten so ein bisschen. Ja. Aber so, sag mal, es gibt immer noch in Trainingsplänen gibt es, sag ich mal, so Intervalle bis 5 Kilometer, würde ich sagen. Also so in manchen Marathonplänen, wo man aber dann, aber man läuft dann halt die 5 Kilometer in der Regel halt im anvisierten Marathontempo, was natürlich kein hochintensives Tempo, man läuft einen Marathon nicht in einem hochintensiven Tempo.
Dann ist
Tempo
es eigentlich so, ne? Kein Intervalltraining mehr.
Also darüber kann man halt eben streiten.
Genau.
Ja, genau.
Also es ist eigentlich in dem Moment kein Intervalltraining mehr, wo die Intensität unter 100% von deinem Ausgangswert liegt. Je nachdem, was dein Ausgangswert ist, also wenn es dein Schwellenwert ist oder dein avisiertes Marathontempo, wenn du unter diesem Wert fällst, dann ist es eigentlich kein richtiges Intervalltraining mehr.
Naja, also es ist halt die Frage, was du als Definition von Intervalltraining nimmst. Es ist trotzdem ein intensiverer Part und danach die aktive Pause. Ne? Also ja. Das ist halt gegeben. So, deswegen ist immer so ein bisschen die Frage.
Aber jetzt, also jetzt, wenn ich jetzt da mal ein bisschen wirklich in die Tiefe reingehe, also jetzt im anaeroben Bereich laufe ich jetzt keine 2-3 Kilometer. Das in dem Training zumindest nicht. Könnte schon, aber nicht in dem Training. Ne?
Nein.
Nicht immer. Eben. Ne? Also das, insofern ist es trotzdem, es kommt halt auf den Trainingsstil an.
Genau.
So
genau.
Wieder beim Thema. Ne?
Gut.
Okay, zurück zu den schnellen Dingen.
Genau, einen haben wir noch und zwar, wer kennt ihn nicht? Den Izumi Tabata mit seinem Tabata-Training. Allgemein, also ich meine, in den letzten 5 Jahren wurde, glaube ich, das Tabata-Training oft genug durch jedes Intervalldorf getrieben. Alles wurde mal zwischenzeitlich auf Tabata-Training umgestellt. Tabata-Training heißt nichts weiter wie, dass man Abschnitte von 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Erholung immer im Wechsel hat und das Ganze 8-mal wiederholt, sodass man am Ende auf 4 Minuten Gesamtbelastungszeit kommt. Wichtig ist hier von vornherein zu sagen, eigentlich ist ein Tabata-Training 4 Minuten lang. Also ein Durchgang ist 4 Minuten volle Belastung, weil diese 10 Sekunden Erholung, da erholt sich gar nichts. Das ist nur, um den Körper aus dem Tritt zu bringen. Und Izumi Tabata war ein japanischer Professor für Leistungsdiagnostik, also Sportprofessor. Und der hat herausgefunden, wenn man das optimal einsetzt bei bereits austrainierten Körpern, dann kann man damit die maximale Sauerstoffaufnahme und die anaerobe Leistungsfähigkeit über Gebühr steigern. Und das ist genau auch so ein bisschen die Schwäche vom Tabata-Training. Es ist eigentlich nur was für Leute, die schon fit sind. Tabata funktioniert eigentlich im Anfängerbereich nicht gut. Zumindest gibt es keine Studien, die Tabata dies nachweisen, dass es bei Anfängern funktioniert, weil der Körper eine gewisse Anpassungsgeschichte schon haben muss, damit er sich auf diesen Intervall überhaupt einlässt. Weil 20 Sekunden hochbelastend und 10 Sekunden Pause bedeutet für den Körper, dass er bei Anfängern einfach diese 10 Sekunden, wie wenn er voll weiter belasten würde, durchläuft. Weil der kann gar nicht reagieren in diesen 10 Sekunden.
Sie können überhaupt, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, vorausgesetzt, sie sind überhaupt in der Lage, sich so sehr zu belasten. Das ist ja für viele auch eine Schwierigkeit, weil sie es gar nicht, die wissen gar nicht, was das bedeutet.
Ja, das kommt dann noch dazu. Mittlerweile ist das Tabata-Training auch tatsächlich im Laufen gar nicht mehr so gar nicht mehr so verbreitet, Gott sei Dank. Da ist es wieder ein bisschen im Hintergrund getrieben.
Die Frau ist durchs Dorf getrieben und ist irgendwie stiller geworden.
Ja, es ist tatsächlich noch im CrossFit-Bereich ist es nach wie vor ganz, ganz verbreitet. Und da hat es auch total seine Daseinsberechtigung, weil du damit mit bestimmten Übungen, wenn du dich da 20 Minuten mit Burpees oder mit Sprints und Sprüngen irgendwie mit so Kurzsprints, also so auf der Stelle Sprints, Kniehebeläufe eher ausbelastest, 20 Sekunden lang, dann bewegst du auch was in deinem Körper, ne? Da passiert was. Also das kann man schon, aber das ist halt so, es gab eine Zeit, da war Tabata, wurde alles in Tabata-Training gepackt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und das hat sich jetzt zum Glück ein bisschen. Ja, es hat sich zum Glück ein bisschen wieder abgeebbt, weil, also was zum Beispiel ganz verbreitet war eine Zeit lang, gerade im Anfängerbereich, weil die Belastung so hoch ist, dass man in diesen 4-Minuten-Intervallen auch noch die Übungen gewechselt hat. Also man hat dann 8 verschiedene Übungen gemacht sozusagen. Das ist halt Quatsch. Also Tabata zielt halt auf eine, maximal auf 2 Übungen ab, die man immer wieder wiederholt. Also man kann so mit Konträrtraining tatsächlich mit 2 Übungen arbeiten, aber mit mehr macht eigentlich Tabata keinen Sinn. Dann ist das muss man halt einfach mal verstehen, wie Tabata funktioniert, und dann merkt man relativ schnell, dass da ziemlich viel Blödsinn gemacht wurde.
Aber wenn man es richtig macht, kann man eine sehr total effiziente Training machen in sehr kurzer Zeit.
Ein großer Vorteil
von, das ist ja auch der Hintergrund.
Ein großer Vorteil von Tabata war auch, dass bei den Untersuchungen rauskam, dass die Erholungszeit mit Tabata-Intervallen kürzer ist. Ja. Weil die Intensität zwar tief reingeht in den Körper, aber aufgrund dieser extrem kurzen Zeit, und das war übrigens auch ein Ziel dieser Untersuchung, warum der das gemacht hat, das muss man auch kennen. Die haben damals nach einer Methode gesucht, so wenig wie nötig zu trainieren, um eine Leistungssteigerung zu erreichen. Also die haben den Intervall immer weiter verkürzt und auch die Anzahl der Wiederholungen so lange verkürzt, bis sie keinen Effekt mehr nachweisen konnten. Also das, was da jetzt der bekannte Teil ist, ist da, wo der maximale Effekt erreicht werden konnte.
So, und wenn bei austrainierten Sportlern,
bei, ganz wichtig. Genau, austrainierten Sportlern. Also getestet wurde das damals bei olympischen Eisschnellläufern.
Ja, okay.
Die
können sehr tief gehen.
Genau, also für die wurde das entwickelt.
Was übrigens vielleicht auch noch spannend ist, wer sowas mal ausprobiert, ja, also da könnt ihr mal und dann euren Pulsverlauf entsprechend anschaut. Ne? Also das funktioniert da bei diesen kurzen Belastungen einfach hinten und vorne nicht mehr. So schnell ist kein Herz-Kreislauf-System.
Genau. Naja, auch die Pulsuhren haben eine Verzögerung bei der Messung.
Ja, ja. Ja, aber auch
die kommt dann noch on top. Also ihr werdet nach 4 Minuten wird euer Puls oben sein und ihr werdet aber, wenn ihr euch am Ende die Kurve anguckt, feststellen, dass die irgendwie so ein bisschen linear einfach nach oben ging. Da gab es keine Pausen und keine Intervalle in der Runde.
Okay, wollen wir mal übergehen, mal zu jeder mal ein konkretes Beispiel für ein Intervalltraining geben, damit die Leute noch eine bessere Idee davon haben, was das eigentlich ist.
Ja, dann fange ich doch gleich mal mit HIIT-Training an. Hervorragend. Die 30x30 Sprints. 30 Minuten. 30 Minuten. Und das Ganze 10-mal wiederholen. 5 Stunden, yay. Yeah. Nein, also 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Gehpause und das Ganze 10-mal wiederholt. Das ist eigentlich so das klassischste aller HIIT-Trainings. 30x30x10 findet man sowohl
nicht
im
30
Laufen.
Nicht 30x30x10, sondern 30x30x10.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Also es dauert eine halbe Stunde plus, sage ich mal, 15 bis 20 Minuten einlaufen plus 10 Minuten auslaufen.
Ne, 30x30x10 sind 10 Minuten, nicht eine halbe Stunde.
Ja.
Ja, stimmt. Entschuldigung. Oh Gott, heute haben wir es. Ey, ist Wochenende bei der Aufnahme.
Also genau, ein Block dauert genau 10 Minuten und danach kann man je nach Fitnesslevel eben, ist es dann erledigt, das Training, oder man macht dann einen lockeren Block und wiederholt das Ganze nochmal. Dann kann man sich auch, also das Optimum ist eigentlich, wenn man richtig fit ist und gut austrainiert ist, dann macht man das Ganze 3-mal mit dazwischen ca. 5 Minuten richtiger Erholungspause, also ganz, ganz locker und gar nichts tun.
Es ist aber echt verbreiteter beim Radfahren als beim Laufen.
Ja, das hat
Training,
sich,
ne?
Ja, das hat sich halt so ein bisschen das Problem von solchen harten Cuts ist halt immer, dass sie, also du brauchst halt das entsprechende, entweder den Weg dazu oder die, entweder, also wenn du auf der Bahn trainieren kannst, dann funktioniert das super. Dann bist du aber schnell dabei zu sagen, naja, ich mache jetzt einfach halbe Runden oder so. Ne, genau. Dann eher Strecke auf
naja,
der Bahn.
Also da, am besten könnte man das wahrscheinlich auf dem Laufband machen, wenn man es einprogrammieren kann.
Genau.
Aber wenn du es natürlich manuell machen musst, immer hochschalten, das Tempo hochfahren und wieder runter, ist auch auf dem Laufband, funktioniert nicht gut. Auf der Rolle, auf dem genau. Rad funktioniert das aber halt super. Ne?
Ja.
So 30 Sekunden Vollgas trittst und dann
also
30
auf
Sekunden.
Der Rolle funktioniert super.
Genau, auf der Rolle.
Draußen, musst du halt, draußen ist auch immer so eine Geschichte. Ne?
Na, im Straßenverkehr würde ich das jetzt nicht empfehlen.
Genau.
Ja, also das ist aber so der Klassiker des HIIT-Trainings. Ne? Das kann man dann noch ein bisschen variieren. Also man kann dann auch ein 40er-20 draus machen oder 20-40. Da gibt es auch noch so ein paar Spielarten, die man machen kann. Aber so der Klassiker ist 30-30x10.
Ja gut, kommen wir mal zum zweiten Beispiel. Wir haben es eigentlich schon mal angedeutet. Wir wollen jetzt mal in die andere Richtung gehen. Also das Intervalltraining kann auch längere Strecken beinhalten und bei mir war es so im Marathontraining. Ja, Hanna, du hast mir ja am Anfang, sag ich mal, ging das Intervalltraining mit 1-Kilometer-Intervallen los. Also 3x1 Kilometer, 4x1 Kilometer, 5x1 Kilometer. Das empfinde ich zum Beispiel noch als richtig hartes Intervalltraining. Und mittlerweile bin ich bei 2-Kilometer-Intervallen angekommen. Nächste Woche sind es 5x2 Kilometer. Und die längsten Intervalle sind dann irgendwann 3 Kilometer. Das ist was, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ja, wo man halt, wo man so ein bisschen schon an der Grenze des Intervalltrainings sind, weil die Belastung einfach ein bisschen eine andere ist als das klassische. Der Puls geht extrem nach oben.
Und du hast gesagt, Thorsten, nur für die Leute mal ganz konkret, nächste Woche steht drin 5x2 Kilometer.
2 Kilometer,
wie viel,
genau.
Wie sieht das dann mit den Pausen aus? Also wie ist das Gesamttraining aufgebaut? Weil wir wollen ja jetzt das konkrete Beispiel sozusagen nennen und die Leute.
Das sagst du mir. Ich habe es Gott sei Dank vor mir. also drin steht, also meine Trainerin, ne, also du, hast mir reingeschrieben, ich laufe mich 2 Kilometer locker ein und danach mache ich 5x2 Kilometer flott und 6 Minuten Trabpause, wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, das mache ich ein bisschen anders. Da nehme ich auch Strecke. Das berechne ich dann einfach ungefähr runter und sage, das sind dann so 700, 800 Meter irgendwie sowas, weil das sich einfach leichter auf der Uhr darstellen lässt. Also,
ja, das ist ja wurscht, wenn man es umprogrammiert. Ist
genau.
Ja wurscht. Also das kann
genau.
Jeder handeln, wie er will, ob er das jetzt
genau.
In
dann
Distanz
halt,
oder in Dauer macht.
Also 5x2 Kilometer, jeweils eben dann 800 Meter oder 6 Minuten Trabpause dazwischen und dann am Ende nochmal 1 Kilometer locker auslaufen. Das ist jetzt insgesamt die knackigste, glaube ich, die längste Einheit im Intervalltraining, weil das sind dann 16, ja, in dem Fall jetzt bei dem Tempo 16,6 Kilometer, ist schon ganz schön viel.
Ja, genau, da sieht man halt, wie das Intervalltraining wirklich variieren kann, weil da sind wir ja dann auch bei einem echt Distanztraining. Und wenn wir dann das Hit-Beispiel von Carsten von davor nehmen, wo man 30 Sekunden, 30, 30, 10 Mal das so 10 Minuten lang macht, irgendwie, da kommst du halt nicht auf eine große Gesamtdistanz, ne? Also es ist halt eine ganz
Nee.
andere Art des Intervalltrainings,
Aber
ne, in dem
also
Fall.
vom persönlichen Empfinden her, ist natürlich auch ein bisschen Typsache, aber vom persönlichen Empfinden her ist das Beispiel von Carsten für mich ja anstrengender auf eine andere Art.
Ja, wird jetzt wahrscheinlich ein Aufschrei in der
Ja,
Hörerschaft
genau.
sein, die alle sagen, was? Oh mein Gott, bist du verrückt? Hier 5 mal 2 Kilometer Intervalle, insgesamt 16
Empfand ich,
Kilometer, ne?
ja.
Also genau, je nach, also das, wie du schon richtig sagst, das ist auch ein bisschen Typsache, ne?
Also ich habe
Okay.
mich gefreut, als die Intervalle von 1 auf 2 Kilometer gegangen sind und dementsprechend das Tempo ein bisschen runter sind, weil das war dann, das kommt mehr in Richtung meine Komfortzone.
Okay, ein
Wie,
Dritt.
du hast das
Ne?
Tempo runtergenommen für Thorsten?
Ja. Als drittes Beispiel habe ich in unseren Ausdauerplan im Ausdauerclub geguckt, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, und habe geschaut, was war denn das letzte Intervalltraining im Ausdauerplan, was da drin stand. Und da stand drin 6 bis 8 mal 2 Minuten Intervalle mit je 3 Minuten Geh- und Trabpause. Also auch da seht ihr. Intervalltraining, das kann halt sehr variieren, ne? Da haben wir im Level 1 6 Minuten, also 6 mal 2 Minuten Intervalle, im Level 2 bei uns im Ausdauerplan 8 Wiederholungen und jeweils mit 3 Minuten Geh-/Trabpause. Was meine ich damit mit Geh-/Trabpause? Also gerade bei diesem Beispiel ist es in der Regel so, dass man sagt, okay, wenn du die Intervalle mit der entsprechenden Intensität läufst, dann musst du vielleicht erstmal gehen am Anfang, und irgendwann ist dann, wenn der Puls ein bisschen runtergefahren ist, bei 3 Minuten aktiver Pause, kannst du dann langsam auch anfangen zu traben, musst nicht die ganze Pause gehen. So, ne? Also deswegen steht da Geh/Trabpause. Das ist aber jedem ein bisschen selbst überlassen. Wir haben das schon am Anfang gesagt, wichtiger ist es dann bei dieser Art der Intervalle, dass man die Pause nicht zu schnell macht, und ob man dann da geht, ob man eine Mischung aus Gehen und Traben macht oder ob man am Ende auch die gesamte Pause geht, ist am Ende völlig egal. Wichtig ist, dass man sich in der Pause so erholt, dass man wieder ready ist, um beim nächsten Intervall Vollgas zu geben. Das sei vielleicht nochmal dazu gesagt, ne?
Genau, und wenn du das nicht bist, dann bist du, dann war die Pause zu schnell oder zu kurz, aber tendenziell eher, würde ich sogar vermuten, eher, dann bist du halt zu schnell gewesen.
Genau. Und wir haben jetzt schon viel gesagt. Lass uns noch jetzt noch mal ein paar konkrete Tipps raushauen fürs Intervalltraining, gerade für die Leute, die eben wenig Erfahrung haben. Wie klappt das Intervalltraining? Worauf kann man speziell noch mal achten?
Ja, für alle die, die bis jetzt in unserem Podcast durchgehalten haben, gibt es jetzt auch noch die Tipps für effektives Intervalltraining. Also jetzt beginnt der spannende Teil im Podcast. Und jetzt fangen wir mit einem ganz einfachen Tipp an, der aber essentiell ist, und das ist das richtige Aufwärmen. Intervalltraining sollte man immer gut erwärmt machen. Also bei uns meistens sogar einlaufen, dann Lauf-ABC, ein paar Steigerungsläufe und dann geht das Intervalltraining erst los, wenn wir in unseren individuellen Plänen das einbauen. Und wichtig ist halt, dass die Muskeln extrem gut vorbereitet werden auf das, was auf sie zukommt, damit es zu keinen Verletzungen kommt.
Das Thema Erwärmung müssen wir übrigens auch nochmal zu einem großen Podcast-Thema machen.
Das stimmt, da kann man einen eigenen Podcast zu machen.
Ja.
Okay, der zweite Tipp ist, dass man in der Intensität wirklich variiert. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch schon gesagt. Also ihr solltet wirklich darauf achten, dass die intensiven Phasen wirklich herausfordernd sind. Sonst ist es halt kein richtiges Intervalltraining, wenn ihr die Intervalle nicht schnell genug lauft. Und entsprechend variiert die Intensität dann, weil ihr in der aktiven Pause dann wirklich die Intensität komplett runterfahrt und da langsam unterwegs seid. Das
Genau,
geht
also
eigentlich
das
schon über
Thema.
in den nächsten Tipp, ne?
Genau, also das Thema Pausen haben wir jetzt intensiv besprochen. Ich kann es nur immer wieder betonen. Schalte auch dein Ego einfach in diesen Gehpausen oder Trabpausen ab und es macht überhaupt nichts, die Pause zu gehen. Ganz im Gegenteil. Es kommt um, es ist die Mischung und wenn du im Intensitätsabschnitt dann wieder Vollgas geben kannst, dann hast du es richtig gemacht.
Nächster Tipp.
Ach so. Ich war noch in der Pause.
Carsten ist noch in der Pause. Aber auch nicht aktiv, sondern passiv.
Der Live-Podcast. Ja.
Naja, man soll das ja gut dosieren, das Intervalltraining. Ne? Und damit wären wir auch beim nächsten Tipp. Also wirklich, das, die richtige Mischung aus locker und Belastung finden. Und natürlich ist es wichtig, also es gibt ja so Faustformeln, die sagen so maximal 80-20 ist die Regel. 80% der Trainingszeit verbringt man im lockeren Bereich und 20% darf man maximal intensiv trainieren. Bei Anfängern oder Menschen, die noch im Aufbau sind, würde ich da eher 93-7 oder 90-10 oder irgend sowas draus machen. Also die müssen viel mehr im langsamen Bereich trainieren und ganz wenig Zeit im intensiven Bereich verbringen. Und immer daran denken, auch die Pausen können beim Intervalltraining als Belastung gezählt werden, um in dieser Formel reinzupassen.
Ganz wichtiger Punkt, ja.
Das kommt ein bisschen auf die Intervallpausenlänge an, und also auf das Verhältnis. Bei jetzt so 3 Kilometer Intervallen, dann ist sicherlich nicht die ganze Pause als Intervall zu zählen, die danach folgt. Aber so bei diesen kurzen Sachen, die wir vorhin hatten, im HIIT-Training oder im Tabata oder Treppensprints und so weiter, da zählen die Pausen eher als komplette, genauso wie die Intervalleinheit, einfach damit rein in die Belastungsphase. Und dann wird man mal selber merken, wenn man so, keine Ahnung, 4 Stunden die Woche läuft, wie wenig 10% davon sind, da wie wenig Minuten tatsächlich Belastung da eigentlich zur Verfügung stehen und wie wenig man da Vollgas geben muss.
Ja, und in der Praxis würde ich sagen, ne, dass für die allermeisten Leute, die, glaube ich, hier unseren Podcast hören, reicht ein Intervalltraining pro Woche vollkommen aus, und da schließe ich uns auch mit ein. Die Leute, die wirklich irgendwie mehr als ein Intervalltraining pro Woche machen, das sind wirklich sehr ambitionierte, extrem fitte, extrem erfahrene Leute. Aber für die allermeisten Leute, so um so eine Daumenregel zu haben, reicht ein Intervalltraining pro Woche vollkommen aus und alles andere ist kontraproduktiv.
Wie gesagt, du musst dir das ja nur mal ausrechnen. Wenn du sagst, du gehst 4 Stunden die Woche, trainierst du, dann hast du 24 Minuten, die du hochintensiv trainieren kannst. Ja. Sinnvollerweise, damit es nicht überlastet.
Reingerechnet, ne?
Also das ist eine effiziente Einheit.
Ja.
Genau, und die dann lieber richtig gemacht. Genau. Und ja, und um nochmal die Brücke zu dem letztmaligen Podcast zu spannen, ne? Auch Krafttraining ist Intervalltraining. Okay.
Warte, einen Punkt haben wir
bis
noch.
Bis zum gewissen Grad.
Ach so, ja.
Muss man sagen, also bevor wir jetzt hier
böse Zuschriften haben. Kreislauf-System.
Genau.
Das ist eine andere Form.
Ein Tipp haben wir noch, der ganz, ganz wichtig ist. Wir haben das schon aus ernährungstechnischer Sicht gesagt, aber auch generell. Also die Erholung rund ums Intervalltraining ist ganz, ganz wichtig. Also in ein Intervalltraining sollte man immer im ausgeruhten Zustand gehen. Also es bringt zum Beispiel nicht viel, wenn du irgendwie einen Tag einen langen Lauf machst, da deine Beine noch richtig spürst, noch nicht richtig erholt bist und am nächsten Tag das Intervalltraining reinknallen willst, ne? Sondern du solltest darauf achten, dass dein Körper gut erholt ist, wenn du ein Intervalltraining machst, und auch in der Nacharbeit darauf achten, dass du dich nach dem Intervalltraining gut erholen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir wieder auf das Gesamttrainingskonstrukt schauen, dass das Intervalltraining auch da eben gut reinpasst. Also immer darauf achten, dass am Tag, also auch da wieder praktisch in der Praxis, achtet darauf, dass du am Tag davor nichts Krasses machst und am Tag danach nichts Krasses machst. So, ne? Und also am besten immer auch, also aus lauftechnischer Sicht auf jeden Fall am Tag davor kein Lauftraining und am Tag danach kein Lauftraining machst, wenn du ein Intervalltraining hast. Ne?
Ja, und man merkt es schon, also so ganz so einfach ist es mit diesem Intervalltraining nicht. Um nicht zu sagen, das kann durchaus ganz schön kompliziert sein. Und das empfinde ich auch so, weil ich meine, klar, ich sag mal, jedes Intervalltraining ist besser als keins, ne? Aber wenn du jetzt jede Woche das Gleiche machst, dann wirst du auch keinen Effekt erzielen. Und oder zumindest nur bis zu einem gewissen Punkt den Effekt erzielen. Und wenn du ein gewisses Ziel hast, wie jetzt bei meinem Fall jetzt zum Beispiel der nächste Marathon, dann ist es halt so, dass diese Intervalle auch das Intervalltraining aufeinander aufgebaut werden muss. Und da kann ich nur empfehlen, also das genieße ich voll, dass da jemand wie du, Hanna, das Ganze für mich übernimmt und einfach das reinschreibt und ich an dem Tag mich nicht noch großartig über meinen Trainingsplan Gedanken machen muss, sondern einfach reinschaue und denke, ja, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Sie ist auch auf die vorhergehenden Intervalle eingegangen und hat das entsprechend angepasst. Und das ist halt der Riesenvorteil des individuellen Coachings. Und das genieße ich wirklich voll, auch wenn ich das Intervalltraining oft genug über dich fluche in dem Moment, aber das gehört dann auch dazu. Ja, das weiß ich, das gehört dazu.
Nach dem Intervalltraining müsst ihr mich immer wieder lieb haben, dann ist alles gut.
Okay, genau. Also in dem Fall kann ich nur sagen, also wenn er das wirklich mal bis zum, also wirklich auf ein gewisses spezifisches Ziel hin trainieren wollt und vielleicht auch mal austesten wollt, was überhaupt möglich ist für euch, da hilft am besten in individuelles Coaching. Und wenn ihr da Interesse habt, meldet euch einfach bei uns, schreibt uns eine E-Mail an support@ausdauerclub.de und Hanna wird sich dann melden und alles Weitere besprechen. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen.
Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Freut mich sehr. Wir haben gerade generelle Tipps gegeben. Zum Abschluss finde ich es auch noch gut, wenn wir ein paar Tipps für wirklich Anfänger und Anfängerinnen raushauen, weil das kann ich total verstehen, wenn Leute sagen, oh mein Gott, auch was die jetzt alle erzählt haben, das klingt irgendwie viel zu anspruchsvoll für mich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Lasst uns mal noch ein paar Tipps raushauen für die, die wirklich Intervalltraining vielleicht noch nie gemacht haben, wie das auch das für die gut klappen kann.
Ja, dann fange ich doch gleich mal an mit langsam rantasten, der erste Tipp. Und damit meine ich gar nicht so das Tempo, dass man sich mal so ranrobbt an seine Geschwindigkeit, sondern dass man einfach mal mit wenigen Intervallwiederholungen anfängt und einfach auch mal so dieses Gefühl zu bekommen, wie ist das denn überhaupt, wenn ich Intervalle trainiere, um dieses Thema, was häufig bei Anfängern ist, dass sie gar nicht wissen, wo ihr Maximum ist. Das ist gerade bei kurzen Intervallen ein kleines Problem. Ist es am Anfang ratsam, einfach vorher ein paar Steigerungsläufe zu machen. Weil beim Steigerungslauf, erstens mal ist es schon eine leichte Form des Intervalltrainings und beim Steigerungslauf neigen wir dazu, wirklich uns auszubelasten, wenn wir es richtig machen. Und dann merken wir erstmal, wie schnell wir wirklich schon laufen können. Und dann fällt es uns ein bisschen leichter, das auch in einem vielleicht kleinen Streckenintervall umzusetzen. Deswegen meine Empfehlung auf jeden Fall.
Carsten, was ist ein Steigerungslauf?
Genau, beim Steigerungslauf geht es von wir laufen ganz langsam und gemütlich los und werden immer, immer schneller, bis wir am Ende der Strecke, also die so zwischen 60 und 80 Meter maximal lang sein sollte, des Steigerungslaufs unsere maximal mögliche Laufgeschwindigkeit erreicht haben. Also wirklich das Maximum, was wir laufen können.
Also Sprint einfach gesagt.
Voll aus Sprint. Die letzten 5, 6 Meter sollten einfach Vollgas alles reinhauen, was man an Geschwindigkeit hat. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, so 3, 4 Mal, dann wird man merken, ich kann ja eigentlich immer noch einen Ticken schneller hinten rauslaufen. Und dann hat man eigentlich ein ganz gutes Tempogefühl schon entwickelt.
Es ist mega spannend, also das ist ja auch in unseren Einheiten so, und für die Laufanfängerinnen, wenn es dann halt mal so in Richtung schneller werden geht, oft das allererste, ne? Und das ist faszinierend, was wir da auch immer wieder für Feedback bekommen, auch in unseren Gruppen, wenn die Leute plötzlich merken, oh, es gibt ja mehr als eine Geschwindigkeit, in der man laufen kann, ne? Und auch mehr als 2, weil viele denken dann an 2, ne? An Vollgas und an ja, ihr normales Lauftempo. Aber es gibt nach oben und nach unten sehr viele Variationen, ne? Und das ist total spannend, das zu sehen. Ja, zweiter Tipp. Wir haben es jetzt auch schon mehrfach gesagt und ich kann es halt nochmal betonen. In den Intervallen, also gerade als Anfänger, Anfängerin, macht Gehpausen. Und erholt euch einfach, damit ihr auch in den schnellen Abschnitten dann auch schneller laufen könnt.
Genau, und der nächste Tipp, der baut da gleich drauf auf, macht Gehpausen und macht die Gehpausen auch lang, ne? Also wenn ihr euch dann irgendwann entwickelt im Intervalltraining, das schon mal öfter gemacht habt, dann könnt ihr immer noch die Gehpausen ein bisschen verkürzen. Aber gerade am Anfang ist es halt total wichtig, sich einfach zwischen den Intervallen die Zeit zu nehmen, dass man wieder bereit ist, um im nächsten Intervall alles zu geben. Und es kommt wirklich nicht so sehr darauf an, wie lange die Gehpausen sind. Ich mache das auch oft in meinen Trainingsplänen so, gerade wenn ich intensives Intervalltraining einplane, dass ich gar keine Dauer der Gehpause reinschreibe, sondern wirklich schreibe, okay, so lange Gehpause machen, bis du wieder bereit bist, um im nächsten Intervall Gas zu geben. Ne? Aber das ist am Ende wirklich nicht so entscheidend. Und wie gesagt, wenn ihr dann mal regelmäßig Intervalltraining gemacht habt, dann könnt ihr immer noch irgendwie die Gehpausen kürzer machen. Dann, daran seht ihr dann auch, dass ihr euch da verbessert und euch entwickelt, ne? Wenn dann der Körper sich schneller erholt zwischen den Intervallen. Aber gerade als Anfänger, Anfängerin sollte man halt darauf achten, dass man sich einfach die Zeit zwischen den Intervallen nimmt. Das hilft auf jeden Fall, um das auch gut hinzukriegen, auch als Anfänger, Anfängerin.
Ich schon wieder.
Du bist auch immer noch in der Gehpause, Mann, Mann,
Mann. Tatsächlich, also das muss man vielleicht mal erklären. Wir haben hier ja so ein Skript, an dem wir uns so ein bisschen durch den Podcast hangeln. Und ich war jetzt echt zweimal an der falschen Stelle im Skript.
Ja, was soll man dazu sagen?
Wir müssen da, glaube ich, also wir brauchen vielleicht doch noch einen Teleprompter für Carsten.
Echt, das ist unglaublich. Aber naja, gut, dann kommen wir mal zu meinem Anfängertipp Nummer zwei. Wenn du noch nie Intervalltraining gemacht hast, dann
Jetzt bist du völlig raus. Uiuiui.
ja, aber ich dachte, du wolltest was sagen.
Hier wird nichts geschnitten, alles
Oh
ungeschnitten hier.
Gott. Also, wenn du noch nie Intervalltraining gemacht hast, dann spiele mal überlegt mit dem Intervalltempo. Du kannst das Tempo jederzeit ja immer noch über die Zeit steigern. Also zum Beispiel wie diese Steigerungsläufe sind so eine Variante, wirklich, um sich da immer mehr auch ranzutasten für die Zukunft. Wichtig ist da, glaube ich, einfach mal einzusteigen und mal loszulegen und dann einfach mal die Zeit für sich auch arbeiten zu lassen. Also Intervalltraining ist was man lernen muss.
Genau, und sich vor allen Dingen auch mal trauen,
Ja.
das Ganze zu machen. Ja, und abschließend als letzter und fünfter und letzter Tipp, wir haben es auch schon betont, aber das gilt speziell auch für Anfänger und Anfängerinnen. Am Tag vor und am Tag nach dem Training gibt es kein Laufen. Also wenn du Intervalltraining planst, dann laufe auf jeden Fall. Wir plädieren ja eh immer für mindestens einen Tag Laufpause, also einen Tag Pause zwischen den Laufeinheiten. Aber das gilt auch für andere sehr belastende Dinge, ne? Vor und nach dem Intervalltraining, bitte Finger davon. Und dann könnt ihr euch das auch die Einheit richtig dosieren und vor allen Dingen auch richtig gut machen.
Genau, und wenn ihr all diese Tipps beherzigt, dann kann man sagen, als so kleines Fazit, das Intervalltraining, ich meine, wenn ihr jetzt den Podcast bis hierhin gehört habt, dann habt ihr schon mitgekriegt, dass Intervalltraining sehr, sehr vielseitig ist und dass es sich auch an unterschiedliche Fitnessniveaus und unterschiedliche Ziele anpassen lässt. Also Intervalltraining ist durchaus auch zu einem gewissen Grad für Anfänger, Anfängerinnen geeignet. Also ich würde immer sagen, wenn ihr gerade mit dem Laufen anfangt, dann nicht direkt Intervalltraining vielleicht machen. Aber wenn ihr so ein paar Wochen dabei seid, dann kann man auch dann sich ganz langsam, wenn ihr euch an unsere Tipps haltet, also wirklich langsam rantasten, nicht gleich sagen, okay, ich laufe jetzt seit 4 Wochen und jetzt mache ich irgendwie hier 30 mal 30 Sekunden Intervalle. Da dann wirklich Step by Step ein bisschen rantasten. Aber im Prinzip ist Intervalltraining wirklich an die unterschiedlichsten Leistungsniveaus anpassbar und eben auch an die unterschiedlichsten Ziele. Ich glaube, das ist ganz gut rausgekommen, ne? Bevor wir zum Abschluss der Folge kommen, vielleicht nochmal die Frage in die Runde. Was ist denn euer liebstes Intervalltraining? Thorsten, vielleicht fängst du mal an. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, oder?
Ja, also wenn ich jetzt sage, was was nah an meiner Komfortzone ist, was ja eigentlich das Intervalltraining nicht sein sollte, dann ist es, sind es die längeren Intervalle. Also je länger, umso besser, umso näher, eher kommt es meinem Naturell entgegen. Also ich kann eher länger mit höherer Belastung laufen als so die kurzen Dinge. Aber tatsächlich gibt es eine Einheit, die mag ich im klassischen Intervalltraining und das sind Bergsprints. Warum? Weil ich das finde, das ist einfach mal eine coole Abwechslung. Also das mache ich echt auch ganz gerne. Und ihr?
Okay.
Okay.
Also Bergsprints kann ich so gar nichts abgewinnen. Dem kann ich so, also tatsächlich sind es bei mir die 30-30 mal 10 auf dem Rad, die liebe ich ohne Ende. Und ich mache tatsächlich sehr gerne echtes Tabata-Training. Also das finde ich auch.
Okay.
Ja, also ich bin Tick ja auch eher so wie Thorsten. Also für mich ist ja, ich glaube, wir sind da so ein bisschen ähnlich. Also so kurze, knackige Sachen sind für mich extrem fordernd, auch mental extrem fordernd. Ich mag es aber trotzdem auch, also ich mag es ja auch, dass ich so ein bisschen gefordert werde, und ich mag tatsächlich ganz gerne so 1 Kilometer Intervalle. Das ist so ein bisschen das Mittelding, finde ich. Also das sind nicht diese krass kurzen, super hochintensiven Intervalle, aber die haben trotzdem noch eine gewisse Intensität, und die finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
Es ist übrigens, also meine größte Hasseinheit an der Stelle sind 400 Meter
Ja,
Stadionrunde.
400 Meter ist
Es ist auch,
ekelhaft.
glaube ich, also ich meine,
Ja.
das sagen ja auch die Sprinter, die, also, weil das halt so, es ist zu lang, um das als richtigen Sprint zu bezeichnen. Das ist aber
Ja.
auch, also, ja, also 400 Meter
Aber man muss
Intervalle sind schon
trotzdem ja
echt
irgendwie
übel,
Vollgas gehen. Also es ist,
übel,
ja,
ja.
also 400 Meter tatsächlich finde ich auch, sind so
Ja.
ziemlich die ekelhaftesten Intervalle, die man machen kann.
Nö, finde ich nicht.
Du nicht? Nee.
Okay.
Ja, aber
Also
so
ich.
tickt jeder anders. Also das ist auch ganz, ganz
Genau.
wichtig, ne? Also jeder ist halt so ein bisschen anderer Typ, und das ist auch total okay. Und wichtig ist halt, dass man dann auch sagt, okay, ich gehe auch mal aus meiner Komfortzone raus, weil das haben wir schon am Anfang gesagt. Selbst wenn man vor dem Training so Bammel hat, und das ist, wie gesagt, auch nicht, gar nichts Ungewöhnliches, das geht den meisten tatsächlich so. Wenn man es dann aber geschafft hat, dann ist das Gefühl danach, das könnt ihr, glaube ich, auch beide
Mega, ja.
bestätigen, unfassbar genial, ne? Wenn man es dann
Auf
geschafft hat.
jeden Fall.
Also,
Ja.
ja, jetzt kommen wir mal zu was, was richtig in unserer Komfortzone liegt. Nämlich der Kinderherzenlauf steht kurz bevor. Und das
Carsten, du
ist.
weißt nicht, was ich an dem Tag machen darf, dank deiner Frau.
Ja, das ist ja.
Wie schön in deinem Komforttempo laufen, oder nicht?
Genau.
Ja, nee, das ist langsamer als das Komforttempo.
Gut, weil du ja unbedingt noch im Dezember Marathon laufen
Genau,
musst, das hat er ja keiner
das hast du
gesagt.
dir selbst ausgesucht. Ich muss es hier immer wieder betonen, lieber Thorsten.
Genau, also von daher, aber für uns ist das wirklich ein absolutes Komfortprojekt, weil es uns sehr am Herzen liegt und weil wir das total gerne unterstützen. Der Kinderherzenlauf 2024 am 17. November. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, sich anzumelden aktuell für die diesjährige Version. Und im nächsten Podcast werden wir auch mal eine Sonderfolge nochmal dazu präsentieren, um ein bisschen über das Projekt zu erzählen und was so mit den Spendengeldern auch passiert. Und ja, also für uns eine totale Herzensangelegenheit und was, was definitiv mitten in unserer Komfortzone liegt, das Projekt zu unterstützen. Und deswegen auch für euch da draußen
Wo
jetzt
kann
noch
man sich,
anmelden.
Thorsten, wo kann man sich anmelden? Unter welcher Adresse?
www.ausdauerclub.de/kinderherzen. Steht aber auch auf der Startseite. Überall gibt es oben einen Hinweis. Das kann man gerne übersehen. Das ist so groß, dass man es gerne übersieht. Habe ich auch schon gehört. Aber ja, genau.
Wir schreiben es natürlich auch in die
www.ausdauerclub.de/kinderherzen. Wir
Show
schreiben es auch
Notes.
in die Shownotes, wird es auch nochmal erwähnt. Und ihr könnt euch wirklich bis zum letzten Tag anmelden. Also bis an dem, ihr könnt euch auch an dem 17. noch anmelden. Wir würden uns freuen, wenn ihr allen Bescheid sagt und wenn es euer Familienspaziergang an dem Sonntag ist und ihr euch gemeinsam dort auf den Weg macht, nutzt die Chance einfach für eine gute Sache
Mit 15 Euro
zu
ist man
machen.
dabei, vielleicht auch noch gesagt,
Genau,
ne? Also,
15
ja.
Euro Startgebühr, 10 Euro davon gehen an die Kinderherzen. Und das Thema ist, du hast schon gesagt, Carsten, im nächsten Podcast, der Podcast kommt dementsprechend auch 2 Tage später als sonst. Also nicht donnerstags, sondern in dem Fall dann Samstag oder beziehungsweise Sonntag zum Kinderherzenlauf. Und wir werden den auch, und das kann ich auch schon mal verraten, nicht zu dritt machen, sondern da werden noch ein paar mehr Leute zu Gast sein.
Ja, sehr schön.
Okay.
Dann haben wir lange genug über Intervalle gequatscht. Machen wir den Deckel heute drauf. Ne?
ja. Und wir hören uns das nächste Mal.
Genau, viel Spaß beim Intervalltraining.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ja, ciao.